Der Heilige Krieg von John Bunyan. Dritter Teil. Der Rückfall. Zweites Kapitel. Große Not in der Stadt. Die Bußpredigt bringt die Abgefallenen zur neuen und tieferen Erkenntnis ihrer Sünde. Herr, wenn Trübsal da ist, so suchen wir dich. Wenn du uns züchtigst, sind wir in Angst und Bedrängnis. Es war ganz natürlich, dass Menschenseele in dem kläglichen Zustand, in dem sie die Züchtigungen des Herrn gebracht hatten, ihre Angst vor dem Herrn auszuschütten begehrte. Deshalb war es auch ihr sehr willkommen, als ein allgemeiner Fast-, Buß- und Bettag ausgeschrieben wurde. Die Predigt hielt an diesem Tag nicht der Unterprediger, sondern der Hauptmann Boanerges oder Erschütterung. Es war ein gewaltiger Text, den er dieser Predigt zugrunde legte. Da sprach er zu dem Weingärtner: Siehe, ich bin nun 3 Jahre lang alle Jahre gekommen und habe Frucht gesucht an diesem Feigenbaum und finde sie nicht. Haue ihn ab, was hindert er das Land? Und ebenso gewaltig schlugen seine Worte ein, recht wie Donnerkeile. Wie traf es ihr Herz, als sie gegen Immanuels Geduld, Güte und Langmütigkeit, ihre eigene Unfruchtbarkeit, ihre Undankbarkeit und Sündengroll hielt. Wie erbebten sie, als er ihnen die Axt in der erhobenen Hand des Herrn zeigte, die bald zu dem tödlichen Streich niederfallen müsse, wenn sie nicht durch schnelle und wahre Buße und Umkehr ihn aufzuhalten suchten. Diese Predigt war geeignet, die Wirkung der ersten, durch die Herr Gewissen die Herzen aus dem Sündenschlaf erweckt hatte, zu verstärken. Daher war es nicht zu verwundern, dass Angst, Klage und Weinen in Menschenseele noch vermehrt wurden, was eigentlich auch ganz in Ordnung war. Ebenso natürlich war es, dass sie bald zu einer Beratung zusammentraten, was in dieser trübseligen Lage geschehen sollte, denn so konnte es doch nicht bleiben. Herr Gewissen, der selbst noch in Not war, wusste keinen anderen Rat zu geben, als dass man sich an den Herrn Gottesfurcht wendete, der ja selbst bezeugt hatte, dass er des Fürsten Sinn besser kenne als sie alle. Als der ehrwürdige alte Herr eingetreten war, gab er seine Meinung dahin ab, dass Menschenseele unverzüglich eine demütige Bittschrift an ihren wieder so schwer beleidigten Fürsten Immanuel absenden soll. Er möchte doch Gnade für Recht ergehen lassen, seinen Zorn nicht ewiglich behalten und sein Angesicht wieder zu ihnen wenden. Gern befolgte Menschenseele diesen Rat, und nachdem die Bittschrift aufgesetzt war, beschlossen sie einstimmig, dass der Herr Oberbürgermeister selbst sie überbringen soll. Der machte sich auch gleich zur Reise fertig und begab sich an den Hof Schadeis, wohin Immanuel, der Fürst von Menschenseele, sich begeben hatte. Aber er fand das Tor verschlossen und streng bewacht. Zum Glück fand er einen Mann, der sich dazu verstand, dem Prinzen zu melden, wer am Tor stehe und was sein Anliegen sei. Aber wie dringend dieser auch bat, dass er dem demütigen Mann eine Audienz bewillige, so wollte der Prinz weder an das Tor hinabkommen, noch auch gestatten, dass es dem Ankömmling geöffnet würde, sondern ließ ihm kurz sagen: Sie kehren mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. Aber wenn die Not über sie kommt, sprechen Sie: Auf und hilf uns. Lass sie gehen zu dem Herrn fleischliche Sicherheit, dem sie zufielen, als sie sich von mir abwandten und ihn zu ihrem Führer, Oberherrn und Beschützer machen in ihrer gegenwärtigen Not. Warum kommen sie denn jetzt in ihrer Not zu mir, da sie in ihrem Unglück von mir ließen? Bei dieser Antwort ergriffen den Oberbürgermeister Schrecken des Todes und Totenblässe überzog sein Angesicht. Denn nun erkannte er erst, was für Folgen es hat, sich mit Diabolianern einzulassen, wie der Herr fleischliche Sicherheit einer war. Er begriff auch, dass wenigstens jetzt keine Hilfe, weder für ihn selbst noch für seine Freunde in Menschenseele zu hoffen sei. Schlug an seine Brust, kehrte weinend wieder um und beklagte auf seinem ganzen Heimweg das Schicksal von Menschenseele. Als er in die Nähe der Stadt gekommen war, eilten die Ältesten und Häupter der Stadt vor das Tor hinaus ihm entgegen, um von ihm den Erfolg seiner Sendung zu erfahren. Sie brauchten sein totenbleiches Angesicht nur anzuschauen, um die Antwort schon zu wissen. Als er aber ausführlich erzählte, wie es ihm ergangen war, erhoben alle ein lautes Geschrei und erfüllten mit ihren Klagen die Luft. Sie warfen Staub und Asche auf ihre Häupter und legten Säcke um ihre Lenden. Welch ein Tag voll innerer Vorwürfe und Selbstanklagen, voll Unruhe und Angst war dieser für die Stadt Menschenseele. Mit der Zeit schöpften sie wieder einigen Mut und traten zu einer neuen Beratung zusammen. Wieder wandten sie sich an den ehrwürdigen Herrn Gottesfurcht. Der aber wusste ihnen keinen anderen Rat, als den ersten zu geben. Er sagte, sie sollten sich nur durch die bei der Hofe erfahrene Abweisung nicht entmutigen lassen. Ja, auch dann nicht, wenn die immer neuen Bittschriften nur immer neuen Vorwürfen begegneten. Denn, sprach er, dieses ist der Weg des weisen Schaddai, die Menschen weise zu machen und sie in der Geduld zu üben. Und die in Not sind, sollten willig auf die von ihm bestimmte Zeit zu ihrer Errettung warten. Zu viel war ihnen an der Gnade ihres Fürsten gelegen, deren Süßigkeit sie früher geschmeckt hatten, als dass sie nicht diesen guten und treuen Rat hätten befolgen sollen. Es verging kein Tag, ja, keine Stunde, wo man auf der Landstraße nicht einer oder der anderen reitenden Post begegnet wäre, die das Horn von Menschenseele blies und an den Hof von Schaddai hineilte. Und alle waren mit Bittschriften versehen, deren gemeinsamer Inhalt war: Der König möge sich der Stadt erbarmen, sich ihrer wieder annehmen und sie durch die Rückkehr des Prinzen beseligen. Auch den langen, strengen und beschwerlichen Winter hindurch war die Landstraße mit hin- und hereilenden Boten bedeckt, die sich bei ihrem Hin- und Herreiten stets auf dem Weg begegneten.